Man schafft Pech umzudrehen in Glück, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Deswegen machen wir auch mit Umsätze wie andere mit 300 Mitarbeitern halt nur mit 60 zum Beispiel. Und das ist dann ein Äquivalent von 300.000 Euro. Du kannst nicht auf diese Art und Weise ein Multimillionen-Imperium aufbauen, wenn du nur agierst mit irgendwelchen Leuten, die wie in einem Startup denken. Dass ich 4 Tage versäume möglicherweise oder 3, das Rad dreht sich ja weiter. Also die deutsche Wirtschaft wird ja trotzdem funktionieren und auch alle anderen die Unternehmen werden auch trotzdem irgendwie Geld verdienen. Aber sie werden halt gegenüber Leuten, die das richtig ausnutzen, kompetitiv unterlegen sein. Und wenn sie nicht unterlegen sind, dann verdienen sie trotzdem deutlich weniger als diese Leute und sind dann langfristig irgendwann unterlegen.
Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge vom Top-Arbeitgeber-Podcast Personal und Führung im Fokus. Ich habe heute bei mir, oder umgekehrt, ich bin heute bei euch.
Ja, stimmt.
Markus Baulich von der Baulich Consulting, ein unglaubliches Unternehmen, über 30 Millionen Jahresumsatz, 8-stellige EBIT-Margen, sehr, sehr, sehr toller Arbeitgeber. Und wir wollen heute herausfinden, ob ihr ein Top-Arbeitgeber seid, was ihr dafür macht und wie ihr da hingekommen seid. Also
schauen wir mal, ob wir einer sind.
Genau, das ist ein Check. Ja, stell dich doch nochmal ganz kurz vor oder auch, wer gehört alles zu einem Unternehmen dazu, damit die Leute, die euch nicht kennen, einfach nochmal wissen.
Mein Name ist Markus Baulig, ich bin der Geschäftsführer von Baulig Consulting und leite auch mit die Baulig Firmengruppe. Baulig Consulting ist unser Hauptgeschäft, das heißt, hier zeigen wir Coaches, Berater, Trainer, Dienstleistern, Experten, Agenturinhabern, wie sie ihr Geschäft weiter ausbauen. Und wir haben natürlich im Laufe der Zeit darum noch weitere Unternehmen gebildet. Wir haben jetzt auch mehrere Softwarefirmen, 4 Stück mittlerweile, haben noch einen eigenen Verlag, ein Immobiliengeschäft. Und in unserer Firmengruppe in Summe arbeiten über 120 Personen Vollzeit. Hier bei Baulig Consulting ja ca. 65 Vollzeit so. Laut meiner aktuellen Kenntnis gerade. In dieser Sekunde während dieses Podcasts.
Ja. Ihr habt ja einfach eine unglaubliche Reichweite, unglaubliche EBIT-Margen. Also wie erzähl mal ein bisschen so die Story nochmal. Wie kommt man denn dazu,
so ein lukratives
Geschäft aufzubauen?
Genau, wir haben ursprünglich mal ganz anders angefangen, nämlich mit einserkandidat.de. Also mein Bruder hat quasi eine Webseite kreiert, wo Studenten lernen konnten, wie sie bessere Noten schreiben im Studium. Musste natürlich dann selbst Kunden gewinnen, also Studenten irgendwie finden, die dafür eben Geld bezahlen, um das eben zu erfahren und zu lernen. Das war 2012, 2013, 2014, im Grunde bis 2016. Und ist dann selbst immer besser geworden im Online-Marketing. Also der war dann in der Lage, wirklich diese Studenten zu finden, gezielt über Facebook-Werbung zum Beispiel, später auch Google-Werbung und so weiter.
Und das hat er alles noch alleine gemacht, ne?
Ja, alleine, im Wesentlichen alleine, plus mich als Support. Ich habe das dann damals neben der Schule gemacht und dann auch später neben dem Studium und meinem dualen Studium ihn dann immer unterstützt. Habe dann auch sehr, sehr viel selbst dabei gelernt. Und dann ist das immer, ja, wir sind immer besser geworden im Online-Marketing. Und irgendwann, sag ich mal, ab 2014, Mitte 2014, 2015, kamen immer wieder andere Selbstständige und haben uns gefragt, hey, wie macht ihr das mit dieser Werbung, mit diesen Ads, ne? Wie funktioniert das genau bei Facebook? Und dann haben wir einfach gesagt, ja, hier, guck mal, musst du so klicken, dann musst du das, dies, jenes machen. Bei dir würden wir so und so vorgehen, dann würden wir vielleicht das als Leadmagnet nehmen oder würden die Werbung so aufsetzen. Und dann haben wir gesehen, dass diese Leute, die dann eben zu uns gekommen sind, total die krassen Resultate hatten, nämlich plötzlich Leads online gewonnen haben, was sie vorher nie hinbekommen haben und ihre Umsätze dann auch steigern konnten. Und dann haben wir so gemerkt, okay, krass, wir haben hier eine Fähigkeit, die ist für andere sehr relevant, die selber Selbstständige sind. Und haben gesagt, ja, okay, dann haben wir erstmal ein bisschen nebenbei geholfen. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, okay, das ist aber so ein Skill, der ist eigentlich total wertvoll. Da können wir auch Geld für verlangen im Grunde. Ne? Also warum sollten wir das jemandem nur umsonst die ganze Zeit mitgeben?
Wie viel Geld habt ihr da im Monat bis dahin gemacht?
Und mit einserkandidat.de haben wir immer schon mehrere hunderttausend Euro im Jahr umgesetzt.
Ja.
Wie viel exakt pro Jahr, das kann ich jetzt nicht mehr sagen, also so lange her.
Ja.
Aber dann, dann ging es dann einfach los. Dann haben wir mal gesagt, ja, wir können dir auch jetzt hier beim Online-Marketing helfen, 2.000 Euro oder 5.000 Euro oder hier mal 8.000 Euro. Und die haben dann Leute haben immer gesagt, ja, okay, weil für die war das ja teilweise nur einen einzigen Kundengewinn. Das waren ja B2B-Unternehmer. Wir waren immer im B2C-Markt und Studenten waren jetzt nicht die kaufkräftigste Zielgruppe der Welt.
Mhm.
Und dadurch haben wir dann gesehen, okay, krass, man kann dann auch viel besser Werbeanzeigen schalten, weil ja die Marge auch viel höher ist. Und dann sind wir also ein bisschen da reingerutscht. Das heißt, wir hatten dann immer mehr Online-Marketing-Beratungskunden und haben immer mehr gemerkt, okay, das mit den Studenten macht uns nicht mehr so viel Spaß. Und dann haben wir irgendwann in 2016 praktisch auch, und da ist dann auch der Abend nochmal wirklich so Vollzeit dazu gestoßen zu uns, der heute mit Vertriebsleiter hier ist und das alles mit aufgebaut hat. Da haben wir dann entschieden, okay, pass auf, lass uns Einserkandidat runterfahren und parallel das andere hochfahren. Und so sind wir dann quasi unfreiwillig so ein bisschen hineingeraten in diese Online-Marketing-Beratung. Dann haben wir Online-Marketing ganz, ganz viel gemacht und beigebracht. Dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, man muss nicht nur Leads gewinnen, man muss sie auch abschließen können. Da kam dann so die Expertise vom Armin hinzu. Der hat als Vertriebler in der Pharmaindustrie gearbeitet vorher. Hat mir dann auch Verkaufen beigebracht. Dann haben wir gemeinsam das Kunden beigebracht. Dann haben wir auf einmal Online-Marketing und Vertrieb gecoacht oder geteacht quasi an unsere Kunden. Und dann, so wie wir selbst gewachsen sind, haben wir auch immer wieder Learnings quasi an unsere Kunden verpackt. Und dann irgendwann war es halt nicht mehr nur noch Online-Marketing und Vertrieb, sondern irgendwann auch, okay, wie kann man jetzt digital arbeiten, wie kann man Prozesse implementieren, wie kann man Mitarbeiter finden, wie kann man die richtigen Mitarbeiter auswählen, wie baue ich jetzt die Strukturen und Systeme aus. Und das ging dann immer weiter und weiter und weiter. Im Endeffekt, bis ja, wir jetzt ein ganz gigantisches Leistungsspektrum haben für unsere Kunden. Also man kann zu uns kommen mit noch keinen fünfstelligen Monatsumsätzen und erstmal fünfstellige Monatsumsätze machen. Man kann aber auch zu uns kommen und schon mehrere hunderttausend Euro im Monat umsetzen und wir können jemanden beraten mit unserem Marktführertraining. Also wir, du bist ja selber auch,
klar,
ihr seid ja auch Kunden bei uns schon seit vielen Jahren und habt euch ja auch dann entwickelt im Laufe der Zeit immer mit unseren Ratschlägen. Natürlich eure eigene Leistung und die Arbeit und so weiter, das ist das, was am Ende des Tages zählt. Aber wenn man die richtigen Berater an der Seite hat, dann geht halt alles viel, viel, viel schneller und auch viel einfacher oder weniger frustrierend auch hier und da mal. Oder wenn man frustriert ist, hat man jemanden, der einem sagt, du, das ist normal an der Stelle.
Ja.
Ja, man muss erstmal den Schlüssel herauskriegen im Marketing, bis man ihn dann geknackt hat. Das hilft einem ja dann auch. Und naja, so haben wir es selbst entwickelt. Ne? Also 2016 quasi mit Baulig Consulting, soll ich mal in Klammern, weil da hieß es noch anders, gestartet. Jetzt mittlerweile, wie gesagt, diese ja, achtstelligen, mehrfach achtstelligen Umsätze und auch Margen. Also war dann auch natürlich ein schneller Aufstieg in dem Sinne, ne? Weil wir halt sehr, sehr viel richtig gemacht hatten, mit Sicherheit auch hier und da ein bisschen Glück hatten, aber auch manchmal ein bisschen Pech. Aber wenn man es schafft, Pech umzudrehen in Glück, dann hat man eigentlich schon gewonnen.
Ja, ist recht krass, weil ich glaube, ihr habt ja ganz viele so Sachen durchgemacht, die ich glaube bei vielen Kunden einfach so am Stacken sind. So, weißt du, zum Beispiel, die brauchen neue Mitarbeiter und die brauchen dann Ewigkeiten dafür, um die richtigen zu finden. Also wie war das denn bei euch? Gab es ja jetzt so aus der Arbeitgeber und natürlich auch mit der Unternehmensentwicklung gab es dann immer wieder so Punkte, wo ihr gesagt habt, okay, wir brauchen jetzt neue Mitarbeiter. So, wir brauchen jetzt dies, wir brauchen das. Also wie hat sich das Unternehmen so als Arbeitgeber auch entwickelt? Also,
ja, von unprofessionell und oh, hier, du hast zwei Beine, du hast zwei Arme, du hast einen Kopf.
Das heißt, ihr habt einfach jeden eingestellt erstmal am Anfang.
Kannst du ein Telefon halten hinzu, jetzt einen Bewerbungsprozess, der sehr ausgeklügelt ist, wo wir mit Persönlichkeitstests arbeiten, wo wir einen richtigen HR-Funnel haben, wo wir Arbeitgeber-Branding-Maßnahmen in Koblenz gemacht haben und so weiter. Also wirklich von super unprofessionell zu jetzt alles perfekt bis ins Kleinste durchsystematisiert mit mehreren Entscheidungsrunden sozusagen, Gremien besser gesagt, die dann sagen, diese Person, die passt zu Baulig Consulting oder die passt eben nicht, basierend auf den Social Skills, aber auch auf den Hard Skills, dem fachlichen Know-how und so weiter. Also haben wir uns da sehr, sehr krass entwickelt. Ja, das Gute ist, ich habe selbst ja auch mal BWL studiert, das heißt, ich hatte so ein bisschen Ahnung von Arbeitsrecht, kannte mich da ein bisschen in Themen aus. Ich habe auch im Großkonzern, als ich dual studiert habe, im Personal gearbeitet, kannte also so viele dieser rechtlichen, juristischen Themen. Hatte ich so auf dem Schirm gehabt, auch was so Personalverwaltung, Administration angeht. Das war bestimmt hilfreich. Aber das war auch sehr, sehr viel ja, Learning by Doing im Grunde. Ja, von den ersten Mitarbeitern, wie gesagt, wo es einfach, also der aller, also wir hatten schon eine Handvoll Mitarbeiter gehabt, die natürlich muss jemand ja auch arbeiten wollen bei so einer kleinen Firma. Wenn man jetzt zu zweit oder zu dritt ist, dann stellt man ja andere Menschen ein, wie wenn man eine Firma hat mit 60 Mitarbeitern.
Ja.
Weil man zieht ja auch andere Menschen an. Ja, die Leute, die in so kleinen Firmen arbeiten, die wollen eher so ein bisschen das Abenteuer leben, die wollen so ein Startup-Feeling haben. Und so war das bei uns auch am Anfang. Aber du kannst nicht auf diese Art und Weise ein Multimillionen-Imperium aufbauen, wenn du nur agierst mit irgendwelchen Leuten, die wie in einem Startup denken, sondern du musst natürlich dann auch mehr Corporate, sage ich mal, werden.
Aber, das heißt, aber irgendwann was ist denn kommt, so, die Startup-Denke da? So,
also ja, das Startup-Denken ist keine so richtigen Arbeitszeiten. Wir sind alle beste Freunde, wenn wir arbeiten. Wir haben uns mit Nerfguns gegenseitig abgeschossen im Flur. Auch wenn man sich das nicht mehr vorstellen kann, sind mit irgendwie welchen Rollern durch unsere Flure gefahren. Also wirklich wie so ein Startup, wie man sich das vorstellt.
Ja.
Hin zu diesen professionellen, okay, das ist jetzt hier getaktet, wir arbeiten seriös, wir haben Quartalsgespräche, es gibt Urlaubsformulare, es gibt ein Personalverwaltungstool, es wird geplant, der Urlaubsvertretungsplan muss exakt geplant sein, weil man kann ja nicht mehr hingehen und sagen, oh, das ist jetzt aber blöd. Auf einmal sind alle Vertriebler im Urlaub. Haben wir gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja? Mhm. Das sind so alles so Themen, die klingen jetzt für jeden, der schon ein großes Unternehmen hat oder in einem großen Unternehmen arbeitet, total so selbstverständlich, weil es da halt existiert. Aber eine Firma wird ja nur so groß, weil es diese Dinge hat. Ich kenne auch ganz viele Selbstständige, für die ist das ein riesen Struggle, irgendwie mal den Urlaub irgendwie zu planen mit ihren Handvoll Leuten, weil dann bei denen halt komplett Land unter ist und die gar nicht mehr irgendwie die Kunden fulfillen können und abarbeiten können. Und so war es im Grunde bei uns halt am Anfang natürlich auch mal. Aber wir haben dann immer sehr schnell auch Tools benutzt zur Urlaubsplanung, heute andere als damals, weil es
entwickelt sich auch mit, ne?
Genau. Ja. Zum Beispiel Personio oder sowas, das ist jetzt ja eine super Lösung.
Ja.
Das gab es ja zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, glaube ich, noch nicht. Oder wenn es das gegeben hat, dann war es noch super unbekannt.
Ja.
Und auch das Thema Führung muss man ja auch lernen. Mhm. Ja, das ist ja auch bei euch ein Steckenpferd, bei euch, ne, bei Fair Family.
Genau.
Unsere Sicht ist da, am besten muss man gar nicht so viel führen, sondern das System selbst gibt schon vor, wie der Mitarbeiter zu arbeiten hat.
Mhm.
Ja, wenn mir alles Mitarbeiter alles klar ist, dann muss ich ja niemanden fragen. Und dann muss ich auch nicht motiviert werden, wenn ich genau weiß, das ist der Stapel, den ich heute machen muss und den muss ich machen, sonst kann ich eigentlich nicht in den Feierabend gehen. Und dieser Stapel wird vom System so vorgegeben, dass er mich nicht komplett überfordert, mich auch nicht komplett unterfordert. Ja, wenn ich das hinbekomme, dann habe ich ja eigentlich eine ideale Arbeitsumgebung kreiert. Nur das kriegen ja die meisten selbstständigen Unternehmer auch nicht hin, während das eigentlich genau das ist, wie man arbeiten sollte.
Mhm.
Also wenn ich morgens komme, das System, also die Firma weiß, ich bin da, die weiß, ich müsste jetzt diesen Arbeitsstapel hinbekommen. Der Arbeitsstapel kann ich in einem absolut moderaten Tempo abarbeiten, wo ich noch ein Schwätzchen halten kann mit den Kollegen, ein bisschen Späße machen kann, aber auch weiß, wenn ich jetzt hier 2 Stunden rumstehe, dann werde ich nicht fertig mit meiner Arbeit heute. Ja, dann habe ich eigentlich meiner Meinung nach ein gutes System kreiert. Gilt natürlich nicht für alle Stellen. Ich weiß, es gibt dann auch Positionen, da ist das anders. Aber das kann man ja alles so steuern und kreieren, selber aufbauen, wie man das eben möchte.
Aber wenn du so von System sprichst, was kannst du es mal so konkretisieren, was du meinst? Also ich meine, in so einer optimalen Welt hört sich das richtig geil an, ne? Alles so.
Ist auch geil, ja.
Genau, ist auch geil. Aber was heißt das? Also wie habt ihr da angefangen, dass so im Vertrieb, würde ich mal sagen, habt ihr dann angefangen mit einem CRM und einer Aufgabenverteilung und so weiter. Das ist ja so ein Teil von so einem System, aber das zieht sich ja durch viele Rollen durch. Also was ist so für dich dieser Systemgedanke dahinter?
Gut, die Grundbasis für unseren Erfolg auch in den Strukturen intern ist, dass wir schon immer, auch schon vor 2020, wo es für jeden relevant wurde, schon vorher so das Unternehmen geplant und aufgebaut haben und durchgeführt haben, als wären alle Leute im Homeoffice. Das heißt, ich muss nicht hingehen und muss jetzt in einen Nebenraum laufen und meinen Kollegen ansprechen und sagen, ey, bitte schick mal die Rechnung an die Person raus. Oder ich muss nicht hingehen und sagen, du, lieber Alex, bitte onboarde mal Kunden XYZ. Ich habe denen einen Termin eingetragen für heute 10 Uhr.
Hm.
Oder ich muss irgendwie mein HR anrufen und mir sagen, hey, ihn fragen, sag mal, wo ist denn eigentlich mein Mitarbeiter aus meinem Team? Hat er sich heute krank gemeldet oder ist der taucht den nicht auf der Arbeit auf? Sondern alle Punkte, die mit der Arbeit zu tun haben, fließen durch IT-Systeme an die jeweiligen Leute. Das heißt, wenn ich in der Buchhaltung arbeite, bekomme ich Infos. Wenn beispielsweise ein Kunde gewonnen wurde im Vertrieb, geht die Info automatisch über ein System an mich. Da muss niemand miteinander reden. Das landet dann wie in meinem digitalen Arbeitsstapel. Und ich weiß, alles klar, dafür muss ich jetzt die Rechnung schreiben. Und zwar so, mit den Infos. Ich weiß genau, keine Ahnung, was die Ratenzahlung so, was ist eine Zahlungsmethode. Ich kann alles perfekt aufbereiten, alles perfekt einstellen. Mache das und dann muss ich auch nicht mal meinem Kollegen sagen, hey, bitte mach mal 4-Augen-Prinzip und prüf, dass ich das richtig gemacht habe. Sondern der Prozess sieht schon vor, dass, nachdem ich es gemacht habe, die 4-Augen-Prinzip-Prüfung sofort stattfindet von meinem anderen Kollegen, der dann eine Nachricht kriegt vom System, hey, mach das mal bitte. Und das System weiß natürlich auch, hey, diese Aufgabe bei diesem Mitarbeiter hat eine höhere Prio als die andere, sodass ich quasi als Mitarbeiter immer weiß, was habe ich eigentlich zu tun und das float quasi einfach so durch den ganzen Prozess. Weil wenn ich das sichergestellt habe, dann ist das im Büro sein eigentlich mehr so ein sozialer Aspekt. Das heißt, ich gehe dann hin und quatsche mit meinen Kollegen und ich muss jetzt aber auch nicht über die Arbeit immer reden und bitte kümmere dich mal darum und 5 Meetings halten, um irgendwas voranzubringen, sondern es passiert halt einfach von selbst. Ich hoffe, das war so ein bisschen verständlicher. Und das ist das dann so in einen Prozess gegossen, weil jetzt diese Info aus dem Vertrieb auch bei der Buchhaltung aufploppt und wenn die in der Buchhaltung durch ist, dann ploppt die dann an der nächsten Stelle auf und auch gleichzeitig mit dem Absenden im Vertrieb weiß auch schon das Fulfillment Bescheid, dass sie diesen Kunden onboarden müssen. Und für den Kunden ist auch schon der Fahrplan sozusagen vordefiniert, weil die Infos, die im Strategiegespräch besprochen wurden, landen auch im Beratungsteam und so weiter und so fort. Wenn ich das alles so aufgebaut habe, dann ist ja es ist ja unmöglich, also es ist wirklich schwieriger, Fehler zu machen bei uns als Angestellter, als es richtig zu machen, weil es auch dann so viele Abfangsysteme gibt, Warnmeldungen. Wenn jetzt beispielsweise, einfach nur ein Beispiel, ich bin jetzt im Vertrieb, ich habe jetzt einen Kunden geworden, jetzt mache ich ein Onboarding-Datum und stelle jetzt aus Versehen, bin ich im falschen Jahr, statt 2025 gebe ich 2024 ein. Da kommt schon das Warnsystem, das geht gar nicht. Also ich kann es schon gar nicht auswählen, weil ich kann ja nur Termine in der Zukunft buchen. Ja? Oder ich buche einen Termin und der ist sehr, sehr kurz getaktet, vielleicht eine Stunde später als das Onboarding. Dann gehen quasi Warninfos ein bei der Person, die ihn jetzt onboarden müsste, nach dem Motto, hey, Achtung, ein zeitkritisches Onboarding wurde gerade neu terminiert. Bitte bestätige, dass du es wahrgenommen hast. Also ich habe also eine Stunde Puffer, dass diese Person mir das bestätigt. Wenn die mir das nach 10 Minuten nicht bestätigt, wird es hocheskaliert an den Teamleiter. Ja, also dieses zeitkritische, dass irgendwas schiefgehen kann, das wird alles abgefangen von IT-Systemen und das ist natürlich ein Haufen Arbeit, das aufzubauen. Aber wenn man, also wenn man sich jetzt hier zuhört, also wenn man hier zuhört und jetzt sich vorstellt, dass in deiner Firma alles so systematisiert wäre, dann ist es ja völlig klar, dass es schwerer ist, Fehler zu machen oder was zu verkacken, als es richtig zu machen.
Also so wie du gerade sagst, das sind unglaublich viele IT-Systeme, die miteinander wirken. Ich meine, viele Mittelständler, mit denen wir auch arbeiten, die sind da echt noch so ganz am Anfang, ganz manuell gearbeitet.
Nein,
ganz,
die sind sogar jetzt durch KI sind sie noch weiter zurück. Sie sind jetzt quasi in der Steinzeit unterwegs. Vorher waren sie noch im Mittelalter
jetzt war zurück
und da im Mittelalter hängen geblieben, aber durch KI sind sie jetzt schon auf dem Äquivalent von der Steinzeit, die auch noch mit Keulen aufeinander ein, während wir schon in, keine Ahnung, mit Laserschwertern miteinander kämpfen. Das ist, also man
aber,
darf
aber
es,
was, aber was
weil die KI ist jetzt noch krasser, die macht jetzt noch Aufgaben, die vorher ein Mensch gemacht hat, dann übernimmt jetzt einfach die KI.
Was würdest du denn jetzt sagen, so, wo fängt denn jetzt so jemand an, der sagt, ey, das hört sich so krass an, was du da gerade machst, also wie seid ihr, ich meine, ich glaube, ihr wart ja einfach technisch sehr affin, ihr selber wahrscheinlich, du bist ja wahrscheinlich selbst hingegangen und hast...
Mein Bruder ist ja auch Wirtschaftsinformatiker, gelernt, also hat ein Studium dort gemacht, Bachelor. Ich selbst bin kein ITler, aber ich bin auch nicht auf den Kopf gefallen, was diese technischen Dinge angeht. Was halt wichtig ist, dieses algorithmische Denken. Wenn dann, wenn das passiert, dann mache ich das. Wenn das, dann das. Wenn diese Situation ist, dann das. Wenn diese Eigenschaft im Kontakt so ist, dann so. Hier mache ich einen Dropdown, hier mache ich ein freies Feld. Also diese Logik, die muss man sich aneignen. Wenn man sich die nicht aneignet, das ist Minimum, um überhaupt mit IT-Lern sich unterhalten zu können, dass man versteht, wovon reden die da. Das wird nur komplexer durch KI und so weiter, aber das ist so, sag ich mal, das Mindestmaß. Wenn man das aber verstanden hat, dann kann man eigentlich alles bauen. Und es lohnt sich enorm, das zu lernen.
Und eigene Leute auch dafür einzustellen, ne?
Ja, Leute einzustellen, aber auch selbst es zu verstehen. Wenn man das nicht verstehen will, dann verschließt man eigentlich so die Möglichkeit für sich selbst, super hohe Margen zu haben, weil da kommen die ja her, ne? Also, du machst ja so viel mehr Umsatz pro Mitarbeiter, wenn so viele von diesen Aufgaben, also was hier ein Mitarbeiter macht, an einem Tag in einer Stunde, brauchen die in anderen Firmen, um dieselbe Arbeitsleistung zu vollbringen, ohne IT-Systeme, brauchst du dann 2 oder 3 Tage. Hm. Und wenn das ist ja so ein, das summiert sich ja so krass auf, deswegen machen wir ja auch mit Umsätze wie andere mit 300 Mitarbeitern halt nur mit 60 zum Beispiel.
Ja, stimmt. Ja,
und das ist ganz wichtig. Also,
ihr habt ja auch ein Product jetzt gerade nochmal rausgebracht, KI-Mitarbeiter, also wie verändert sich dieses reine Digitalisieren jetzt mit KI nochmal? Also,
ja,
was ist das für ein Sprung jetzt?
Digitalisierung und Steroids quasi. Also ich habe jetzt praktisch ein System, wo jetzt eigentlich ein Mensch sagt, ja, da machen wir jetzt, an der Stelle machen wir jetzt das. Aber ich kann jetzt sagen, hey, ich baue jetzt einen virtuellen Menschen, eine KI, eine künstliche Intelligenz, die jetzt diese eine Entscheidung trifft, die eigentlich normalerweise Mitarbeiter treffen müsste und ich erkläre der, wie sie jetzt jedes Mal entscheidet, was soll sie tun. Also das, was ich dem Mitarbeiter eigentlich auch erklären würde, erkläre ich jetzt einer künstlichen Intelligenz, hart reinprogrammiert sozusagen, dieses Know-how und es verlernt es auch nicht und es lernt auch nichts dazu, wenn ich das nicht will. Und genau an dieser Stelle entscheidet immer die KI. Also man könnte sagen, okay, du hast jetzt irgendwo ein Fließband und da kommen jetzt 2 Bälle, der ist entweder rot oder er ist blau und dann sagst du, ganz am Schluss von diesem Fließband kommt dieser Ball an. Und die KI soll sich den Ball angucken und du hast ihr 1000 rote Bälle gezeigt und 1000 blaue Bälle und dann soll sie dir sagen, ist der nächste Ball, der kommt rot oder blau. Sie muss nur diese eine Aufgabe können, die normalerweise ein Mensch hätte machen müssen, der dann da bezahlt hätte, Urlaubstage gehabt hätte, Pause hätte machen müssen zwischendurch. Und jetzt hast du eine KI und die sagt, ja, der Ball ist blau, rot, blau, 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 rot. Und auf einmal spare ich mir dieses Gehalt in dem Sinne. Also es ist nur ganz veranschaulich. Ne? Ja. Also von dieser Tätigkeit, die ich gerade gesagt habe, das kann man auch, also auch selbst eine so super hochkomplexe Tätigkeit, kann man Stück für Stück zerstückeln in immer sehr, sehr viele Einwirre. Ich gebe ein Beispiel, ein Kunde von uns, Bildungsfabrik, super Jungs, die machen so Fortbildungen zum Meister, ja, also Industriemeister und sowas und beraten dabei. Und da müssen ja die Teilnehmer immer wieder Bögen ausfüllen für die Prüfung. Weil die machen ja am Ende eine Meisterprüfung und das ist ja in Schriftform. Da werden Multiple-Choice-Sachen angekreuzt und Rechenaufgaben gemacht. So, und jetzt hatten die immer das, den Bedarf, ne, also dass sie das ja denen beibringen, diese Bögen zu prüfen und zu feedbacken. Und da hat ein Bogen, prüfen, feedbacken, sag ich mal, 45 Minuten gedauert von einem Teilnehmer. Oder vielleicht auch, sagen wir mal, 30, ich weiß nicht genau. Aber so um den Dreh. Jetzt haben sie eine KI gebaut, der jagst du einfach nur ein PDF rein, die erste Seite bis zur letzten, von vorne nach hinten gescannt. Schritt 1, die KI geht hin und teilt das PDF auf in einzelne Aufgaben. Also geht hin und sagt, ah, hier oben, das ist eine Aufgabe, Screenshot, das ist eine Aufgabe, Screenshot, das ist eine Aufgabe, Screenshot. Zerlegt diesen gesamten Bogen in Teilaufgaben, geht dann hin, die nächste KI, eine andere KI, die kann Schrift identifizieren. Die sagt, ah, diese Handschrift bedeutet das. Das ist Sprache Deutsch, das ist die Handschrift. Okay, das und das und das und hier wurde das angekreuzt. Das heißt, die KI geht hin und wertet jetzt, erst schneidet sie das in einzelne Aufgaben, dann geht sie jede einzelne Aufgabe durch und verwandelt die, transkribiert die, also schreibt nieder, was da steht, die Handschrift. Dann im nächsten Schritt geht sie die Aufgabe durch und überlegt, ist die Antwort korrekt? Sie hat also die Lösungen, kennt sie und sie weiß, was die richtige Antwort ist und prüft es und sagt, ja, ist richtig, Punkt. Ja, ist richtig, Punkt. Ja, ist richtig, beziehungsweise ja, ist richtig, ja, ist falsch, falsch, richtig, falsch, was auch immer. Und danach geht sie hin und sagt, okay, jetzt rechne ich die Punkte zusammen. Und dann sagt sie, okay, hier wurden Fehler gemacht. Was wurde denn falsch gemacht? Das wäre die richtige Antwort. Das macht dann der nächste KI-Agent in der Reihe und sagt, ja, da wäre jetzt das richtig gewesen. Und nachdem wir das alles haben, wird das alles in einen Bericht zusammengegossen von der nächsten KI, die sagt, hier ist jetzt dein Prüfbericht. Und dann kriegst du, statt 30 Minuten zu warten von einem Menschen oder 45 Minuten, innerhalb von 3 Minuten, nachdem du den Bogen reingejagt hast, einen perfekten Bericht, der dir sagt, ob du bestanden hättest oder nicht, was du falsch gemacht hast und wo du nachgucken musst in dem, in deren, sag ich mal, Schulungsunterlagen, um das nochmal nachzulernen, dass du das nächste Mal richtig machst. So, und das ist meiner Meinung nach völlig krank, dass das geht, zum einen. Das ist etwas, was niemand auf dem Schirm hat, auch wahrscheinlich vielleicht du, der gerade zuhört, nicht. Und das ist aber die Zukunft, dass man alle möglichen Sachen in kleine Subaufgaben zerschneiden kann und einer KI diese Subtasks beibringen kann und eine Verkettung dieser KIs dann dasselbe Ergebnis erzielt, wie das, was ein Mensch vielleicht alleine gemacht hätte.
Krass, was für Kosten einfach dadurch gespart werden.
Unfassbar. Also da, ja, er hat gesagt, er hat im Grunde jetzt 2 Mitarbeiter, die das vorher gemacht haben. Nimmt er jetzt, er feuert sie jetzt nicht, weil er ein Top-Arbeitgeber ist. Ja, gut. Sondern er gibt ihnen einfach andere Aufgaben und Tätigkeiten. Aber so ist die Denkweise, wenn man auch hohe Margen haben will. Vorher war es halt Digitalisierung, da war es ja schon krass, wenn du das mal digital eingesammelt hast und so weiter und dann ein bisschen schneller auswerten konntest wegen irgendwelchen digitalen Stuff. Und jetzt ist es so, dass du, wenn du eine KI noch dahinter packst oder reinpackst in den Prozess, dass du dann an allen eben vorbeiziehst.
Und er könnte 10-mal so viele Kunden aufnehmen und 10-mal so viele und 100-mal, 1000-mal so viele Bögen verarbeiten. Genau,
ne? Er könnte jetzt viel mehr Kunden aufnehmen,
ja.
Also viel mehr Umsatz machen und das. Oder er kann hingehen und sagen, okay, hey, du lieber Konkurrent, ich kann dasselbe, was du kannst, für einen halben Preis oder ein Drittel, bin dann trotzdem noch profitabler als du dabei, mit einer höheren Marge, aber du nimmst allen ihre Kunden weg.
Ja.
Weil du sagen kannst, du kannst einfach Preisdumping betreiben und sagen, hey, schön, dass du das hast, wir haben eine viel bessere Dienstleistung, viel günstiger, du wirst viel mehr zum Fan, du wirst viel abhängiger davon und kannst dann quasi ja, mit Preiskampf auch einfach gewinnen.
Also eigentlich, was du ja gerade erzählst, wird sich ja auch der Arbeitsmarkt extrem wandeln jetzt, weil...
Ja, das irgendwie mein Eindruck ist, dass die Leute das nicht so auf dem Schirm haben.
Glaube ich auch nicht.
Noch ne? Nicht wahrnehmen.
Ja, wir haben auch beim Top-Arbeitgeber-Kongress mal gefragt, wer ist so mit KI tiefer beschäftigt bei sich im Unternehmen. Ich glaube, es sind 3 Hände hochgegangen von ein paar 100 Leuten, die da im Raum saßen.
Ja, und wenn du dann sagst, wie tief denn, dann weiß ich auch nicht, ob die dann so einen... Zerteile ein PDF in Schnibbel und mach dann das.
Ja, ein bisschen also ChatGPT oder
genau,
sowas
bei denen. Wenn du fragst, benutzt du KI, dann sagen Leute, ja, klar. Ja. Und meinen damit, dass sie bei ChatGPT sagen, hey, schreib mir meinem Anwalt eine E-Mail und sag ihm so und so.
Ja, war schon eher so
Zeit zu sparen. Ja?
Frage nach dem Unternehmensprozess, ob die Prozesse mit KI digitalisiert, automatisiert haben, weiß ich nicht.
Ja.
Ja. Ja, ganz wenige.
Also die Leute verpassen es meiner Meinung nach. Oder was heißt verpassen es? Das war schon mal Digitalisierung so. Das Rad dreht sich ja weiter. Also die deutsche Wirtschaft wird ja trotzdem funktionieren und auch alle anderen, die Unternehmen werden trotzdem irgendwie Geld verdienen, aber sie werden halt faktisch gesehen gegenüber Leuten, die das richtig ausnutzen, für sich kompetitiv unterlegen sein. Und wenn sie nicht unterlegen sind, dann verdienen sie trotzdem deutlich weniger als diese Leute und sind dann langfristig irgendwann unterlegen.
Ja, und faktisch gesehen werden ja auch gar nicht mehr so viele Mitarbeiter benötigt. Das heißt, eigentlich werden ja auch immer wieder bei Unternehmen ja auch Mitarbeiter freigesetzt.
Ja, auch das. Aber das Ding ist halt nach wie vor, also die werden dann irgendwelche anderen Aufgaben, andere Jobs finden schon. Ja. Also das wird sich ja nicht, das Vakuum wird schon irgendwie durch anderweitige Aufgaben abgedeckt werden müssen oder passiert von selbst. Aber das Gute ist halt, dass die Leute so schlecht im Adaptieren sind, dass du halt immer einen kompetitiven Vorteil hast, weil die meisten Leute einfach niemals...
Sind zu schlecht.
Die sind einfach so schlecht, die werden es halt niemals implementieren. Und das wird auch so die Masse immer noch sein, dass du halt einfach immer schon diesen Vorteil hast. Den haben wir halt auch bei der Digitalisierung. Es soll jetzt nicht arrogant klingen oder so, aber Dinge, die wir jetzt gemacht haben, mit denen wir diese Umsätze gemacht haben, die hätte man auch schon 6 Jahre vorher machen können, wenn man ein bisschen mehr seinen Krips benutzt hätte. So, ja. Wir sind aber sehr gut da drin, das halt mal so ein bisschen auch ja, massentauglich zu machen und zu erklären, was man bauen kann. Und unsere Kunden, man sieht es ja, die profitieren davon, die haben ja auch solche Margen. Also.
Jetzt immer noch ein bisschen mehr zu euch als Arbeitgeber, wie ihr auch da gewachsen seid. Was pflegt ihr so für einen Führungsstil hier? Wie ist das denn so, als ihr noch klein wart? Wie hat sich das vielleicht auch verändert?
Ja, wir sind schon immer sehr leistungsorientiert. Also ja. Für mich ist es so als Inhaber, dass ich bei jedem Mitarbeiter, der entweder bringt er mir mehr Umsatz, weil er eine Umsatzaktivität hat, die irgendwie Umsatz bringt. Ein Marketing-Mitarbeiter macht Marketinganzeigen, die bringen mir Umsatz. Ein Mitarbeiter in unserer Videografie, Videografenteam, produzieren Content. Dieser Content wird als Ads benutzt, also bringt mir das auch irgendwie in irgendeiner Form Umsatz. Vertriebler, ganz offensichtlich, machen Umsatz, bringen also Umsatz. Es gibt diese Variante und es gibt die Variante, du machst etwas, was die Leute, die Umsatz machen, entlastet, ihnen mehr Zeit verschafft oder mir diese Leute überhaupt erst beschafft. Zum Beispiel ein Personaler, ja, der macht Bewerbungsgespräche für mich, damit ich als Inhaber die nicht führen muss und spart mir Zeit, damit ich umsatzbringende Aktivitäten machen kann. Ein Mitarbeiter im Rechnungswesen, ja, wenn der keine Rechnungen rausschickt, verdient ja auch nichts.
Ja.
Das heißt, es ist auch lustig, es gibt ja Leute, die schließen Sachen ab und sind dann aber im Rechnungswesen so schlecht, wenn sie die Rechnungen einfach nicht rausschicken. Ganz viele Unternehmen, auch Mittelständler, total schlimm. Ja, da fragst du die so, wie kann das denn sein, dass du Liquiditätsprobleme hast? Ja, ich habe vergessen, Rechnungen auszuschicken in den letzten 2 Monaten. Wahnsinn.
Ja.
So. Und wenn man diese Denkweise adaptiert, hat man eigentlich schon mal niemanden, der nur Däumchen dreht in der Firma normalerweise, der quasi so einen sinnbefreiten Kram macht, der wirklich keinerlei Mehrwert liefert. Das ist so ein bisschen meine Grundmaxime, mit der ich immer arbeite. Also eines von diesen beiden Dingen sollte jeder tun oder ich muss zumindest mir selber im Kopf haben, was davon macht jetzt diese Person, die angestellt ist. Ja, und dann bin ich aber gleichzeitig, ja, Leistung, aber es muss im 9-to-5 funktionieren. Das ist wahrscheinlich eher ungewöhnlich, ne, weil viele Hype, die ja sagen, Andreas oder ich sehen uns ja als High-Performer und so weiter, sind wir mit Sicherheit auch und wir haben auch viele High-Performer, die hier arbeiten. Aber das Business muss im 9-to-5 quasi funktionieren und wachsen, sonst habe ich es schon falsch aufgebaut. Also wenn es nur wächst, weil alle sich über das Maß hinaus reinknien und jeden Tag länger bleiben und Überstunden machen, habe ich es ja falsch konzipiert. Das kann ja schon mal nicht sein. Deswegen ist dieses Denken, okay, es muss im 9-to-5 funktionieren, für mich auch super, super wichtig. Natürlich erwarte ich von Teamleitern oder Expertenpositionen natürlich auch, dass wenn ich denen sage, ich habe hier ein Projekt und das muss jetzt bis Freitag fertig sein, dass sie dann auch mal länger bleiben. Aber natürlich haben sie dann auch die Möglichkeit, später zu kommen oder gibt dann Ausgleichstage und solche Dinge. Aber das ist für mich dann so ein bisschen die Arbeitsweise. Und für den alltäglichen Mitarbeiter, der, sag ich mal, Sachbearbeiter ist oder so, da gibt es einfach KPIs, die sind ganz klar. Der weiß, okay, das muss ich erreichen. Die KPI wurde so festgelegt, wie ich auch eben schon eingangs erwähnte vor einigen Minuten, dass es nicht überfordert und gleichzeitig nicht unterfordert. Weil zu hohe KPIs, die machen einen auch unglücklich, wenn man dann ausgelaugt nach Hause geht. Unterforderung ist noch viel schlimmer. Ich habe mal gearbeitet im Großkonzern, da war ich in der Abteilung, da habe ich gar nichts zu tun gehabt. Da war noch viel, viel schlimmer als zugekleistert zu sein mit Arbeit, wirklich. Weil wenn man da einfach nur rumsitzt und wirklich nichts zu tun hat, das ist das Schlimmste überhaupt. Dementsprechend ist das so ein bisschen die Vorgehensweise. Und dann sind auch alle immer aktiv am Arbeiten und dann ist das auch cool. Und wenn man merkt, okay, irgendein Mitarbeiter kann Leistungen nicht bringen, dann sucht man halt natürlich das Gespräch oder irgendwie, wenn die KPIs, also die Key Performance Indicators, werden nicht gehittet, also nicht erreicht, dann sucht man das Gespräch, findet raus, woran dann liegt es dann. Und wir sind natürlich auch keine Unmenschen, auch wenn das vielleicht viele denken, wenn sie uns so erst mal sehen oder hören. Nee, dann guckt man natürlich, woran liegt das. Und es gibt ja immer Gründe, ne? Wenn es jetzt irgendwie was im Privates mal ist, was einen belastet, dann schaut man natürlich, hey, was hat die Person für eine Position, ne? Und wie kann man das dann vielleicht lösen? Ja, dann, oder wir sind jetzt auch so, wenn jetzt einer, keine Ahnung, mal eine Woche, zwei Wochen von zu Hause arbeiten muss, aus irgendwelchen Gründen, dann geht das natürlich auch. Ja, man sollte flexibel sein, sich auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter einstellen können. Und für mich ist das immer so eine Sache, ne, ein Geben und Nehmen. Wenn man jetzt das Gefühl hat, eine Person macht das immer nur einseitig und will immer nur diese Benefits und diese Benefits und diese Benefits, aber wenn man dann irgendwie mal sagt, boah, ich brauche das hier jetzt fertig, kommt dann aber nichts, dann ist das dann so eine Grundsatzfrage, ist das überhaupt, also hat die Person verstanden, wie wir hier in diesem Unternehmen eben ticken, ne? Und wir sind halt alle leistungsorientiert, wir arbeiten alle gemeinsam, arbeiten alle in der Gesamtorganisation, dass die halt eben läuft, wir springen auch für den Kollegen ein. Wenn einer mal irgendwie weg muss, spontan, Urlaub, irgendwie was ist, dann ist Vertretung zu machen für die Person das Selbstverständliche. Dann wird auch nicht irgendwie darum diskutiert, aber nee, mache ich nicht oder keine Ahnung. Es gibt auch gar keine Streitigkeiten so oder wenn es mal welche gibt, ganz selten. Hm. Die sind dann wirklich nur ein Tag oder zwei wegen irgendeinem Quatsch, irgendeinem Nonsens. Aber hier gibt es nicht dieses, was ich aus dem Großkonzern kenne und überhaupt nicht leiden konnte, diese Intrigenspinnerei, Drama und übereinander reden. So, wenn hier einer irgendwie über einen anderen redet, schlecht, so, dann kriegt die Person von dem Kollegen schon gesagt, ey, wie redest du hier über unseren Kollegen? So, was ist hier los? Also es kommt gar nicht auf, die Situation, weil alle so gleich ticken. Da haben wir halt schon so einen Typ, wir haben so ein bisschen dieses, ich habe so ein bisschen dieses Einstellungsmerkmal, wenn ich jetzt, würde ich mit der ein Abendessen verbringen können und wäre das eine coole Zeit so und ist das aber auch, ist die Person auch professionell? Wenn ja, dann passt sie hier rein und wenn irgendwie ich da ein schlechtes Gefühl habe, dann ist sie wahrscheinlich einfach nicht so baulig-like, wie wir uns das hier vorstellen in dieser Firma.
Wenn du sagst, gleich ticken, habt ihr denn so Werte irgendwo, die ihr dann so niedergeschrieben habt?
Ja, wir haben ja so ein digitales Onboarding, wo auch Werte vermittelt werden. Ich kenne die jetzt tatsächlich jetzt nicht auswendig. Ich bin jetzt nicht so wie, keine Ahnung, andere Anbieter, vielleicht wie bei euch, ich weiß nicht, wo ihr sagt, das sind meine 10 Werte und musst du jetzt, wenn ich dich nachts um 3 Uhr weggehe, musst du mir die aufzählen können. Also so ist es bei uns jetzt nicht. Ja. Sondern es ist halt einfach diese Attitude, die wir selbst auch als die Teamleiter an den Tag legen, die wir selbst an den Tag legen und diese Tugenden, die man einfach kennt vom typischen Deutschen, Pünktlichkeit und dass man, wenn man sein Wort gibt, sich dann hält und dass man füreinander da ist, auch dieses bisschen familiäre, aber dass man jetzt auch, keine Ahnung, wenn einer was hat, dem auch dann die Möglichkeit gibt, seinen Freiraum irgendwie wahrzunehmen und solche Dinge, das ist halt völlig so selbst, eigentlich Dinge, die man als früher als selbstverständlich geachtet hätte,
muss man teilweise mal
erwähnen oder eigentlich muss man es nicht gegenüber den Leuten erwähnen, die hier arbeiten, weil wir danach natürlich auch extrem darauf achten. Ne?
Und wie ist das denn so zwischen dir, Andreas und Arben in der Anfangszeit, vielleicht auch jetzt? Ich meine, habt ihr sowas wie Quartalsmeetings, Monatsmeetings? Macht ihr da was in dem Bereich? Wann setzt ihr euch Ziele vielleicht fürs Jahr oder ihr habt jetzt irgendein großes Projekt? Wann seht ihr euch mal regelmäßig oder schreibt ihr ja nur über WhatsApp? Also viele pflegen ja so eine Meeting-Kultur.
Ja, wir haben eigentlich keine Meeting-Kultur, No-Meetings-Kultur. Also wir haben ein Meeting jede Woche mit der gesamten Firma, wo wir uns anschauen, was war letzte Woche, was steht diese Woche an.
Das machst du mit allen zusammen?
In einem riesigen Zoom-Call.
Ach so, okay.
Weil es effizienter ist.
Ja.
Wenn wir Meetings haben in der Firma, dann haben wir die auch in Zoom.
Habt ihr die auch in Zoom?
Selbst wenn die Leute 3 Büros nebeneinander sitzen und ein Meetingraum zwischen ihnen liegt.
Ja.
Machen wir Meetings immer auch online, weil man kann einfach viel besser arbeiten. Ich kann an meinem Rechner doch viel geiler das zeigen, was ich jetzt quasi habe, wie da rumzufriemeln an irgendeinem Beamer oder so. Mhm. Das ist meine Meinung. Und wenn man wirklich ein System baut, wo alles miteinander kommuniziert, wo alles float, was soll ich da für Meetings abhalten? Normalerweise sollte das ja schon integriert sein irgendwie in den Prozess, dass da Abstimmung gar nicht notwendig ist. Und wenn es Dinge gibt, wo Meetings notwendig sind, was natürlich jetzt auch vorkommen kann, aber sehr selten tatsächlich, dann wird halt ein Zoom-Call gemacht und dann wird da produktiv kurz gearbeitet und fertig.
Und wie ist das denn? Habt ihr nicht so Projektmeetings, wo ich den jede Woche zusammensetze zu bestimmten Punkten oder Marketing-Meetings? Oder
ja, genau. Also wir haben dann mal so ein Joe Fix.
So ein Joe Fix,
ja. Marketing-Joe Fix, Vertriebs-Controlling, Joe Fix-Termine.
Ja.
Die dann aber auch teilweise, also Joe Fix ist ja nicht mal eine Stunde, also es ist eine halbe Stunde mal ein Vertriebscontrolling-Meeting, wo das aber auch immer systematisiert gleich abläuft.
Hm.
Also da wird immer genau dieselben Tabellen in der gleichen Reihenfolge immer durchgegangen und geschaut, okay, wie sieht es hier aus, da dieser Aspekt im Vertrieb, dieser Aspekt, okay, wie sind die Zahlen von diesen Leuten, die diese Aufgabe machen, von diesen Leuten. Und im Marketing selber, das läuft immer gleich ab, das ist quasi auch geblueprintet, so hat das abzulaufen, das Meeting. Und so agieren wir übrigens auch mit unseren Tochtergesellschaften, die wir haben, bei den Software-Meetings. Da haben wir so Sprint-Meetings alle 14 Tage, die laufen auch immer exakt gleich ab.
Mhm.
Erst kommen die, wir haben so eine Roadmap, die immer über allem steht, dass wir wissen, was wird als nächstes gemacht. Wenn neue Ideen kommen, wird das halt einsortiert, wo kommt das jetzt hin? Es wird gezeigt, was wurde die letzten 2 Wochen entwickelt, dann gibt es immer neue Designs quasi von dem, was als vorher als Ideen aufgekommen ist und dann kommen die neuen Ideen.
Hm.
Also läuft immer gleich ab. Wir sind große Fans vom Systematisieren und man kann auch Kreativität in gewisser Weise systematisieren, man kann Meetings systematisieren. Ich weiß, da gibt es Leute, die sagen, ja, nee, aber Kreativität, ich kann ja nur frei denken, wenn ich spazieren gehe. Das machen wir dann auch, ja, wir gehen dann auch rum und ein ganz großes Geheimnis, was für uns schon immer selbstverständlich war, ist halt, wie du eben gesagt hast, so WhatsApp Gruppen oder sowas oder Slack-Channels kann man sich ja aufmachen. Kennt ja jeder. Einfach zu Themen. Ja, ich habe mit der Geschäftsführung habe ich eine strategische Gruppe, dann haben wir eine für Marketing, eine für Vertrieb. Und wenn ich eine Idee fürs Marketing habe, haue ich in die Marketinggruppe. Wenn ich eine Idee für was anderes strategischerweise habe, dann haue ich das da rein. Und so sind die Debatten ongoing. Also es gibt kein Meeting, wo ich jetzt sage, Andreas, Abend, kommen wir, lass uns zusammensetzen jetzt. Weil wir haben nie Zeit, alle drei. Wir sind immer busy. Wir haben immer was zu tun. Jeden Abend hat irgendeiner irgendwas. Das heißt, wenn ich mit dem ein Meeting machen wollen würde, brauche ich eine Woche Vorlaufgefühl, damit es auf jeden Fall hundertprozentig klappt.
Ja.
Und dann kann trotzdem irgendwas passieren, warum es nicht klappt. Nee, stattdessen machen wir einfach WhatsApp, führen wir die Konversation. Wenn der eine aus seinem Termin raus ist, haut er eine Voice rein. Und so sind diese Gespräche quasi asynchron. Und das ist auch ganz spannend, weil, habe ich auch mit Abend drüber geredet, weil dem muss ich das quasi ein bisschen erklären, weil wir haben früher so oft immer in Shisha-Bars einfach alle möglichen Sachen besprochen, was wir jetzt machen wollen, testen wollen. Und das war erstmal schlecht für meine Lunge. Ja. Für seine auch wahrscheinlich. Und zweitens ist das halt nicht skalierfähig. Weil wenn ich einen Tag lang etwas nicht implementiere, dann kostet mich das ja 100.000 Euro an diesem Arbeitstag, bei diesen Umsätzen, die wir machen. Das klingt jetzt für viele abstrakt, weil die vielleicht nicht mal 100.000 Euro im Jahr umsetzen. Aber das ist so. Das heißt, wenn ich mit dem Abend irgendwas Wichtiges, Dringendes besprechen will und ich muss mit dem jetzt da irgendwie in einer Stunde drüber reden oder eine halbe, dann bedeutet das quasi, wenn er mir sagt, ja, lass eine Shisha rauchen Donnerstag, dass ich 4 Tage versäume möglicherweise oder 3. Und das sind dann ein Äquivalent von potenziell 300.000 Euro. Also das ist eine sehr teure Pfeife.
Sehr teuer.
Ja, so, deswegen muss alles schnell geklärt werden. Wir sind ganz, also Andreas, Arm und ich, wir sind so, es muss immer alles instant und schnell und außer es hat Zeit, außer es ist jetzt wirklich nicht zeitkritisch, dann lasse ich mich auch gar nicht unter Druck setzen oder stressen.
Also gibt es so nicht mal so 2-3 Tage, wo ihr gemeinsam verbringt und mal sagt, so alle möglichen Themen, das Jahr, was wollen wir denn da gemeinsam, läuft alles
über. Lustigerweise eigentlich nicht. Und gegen jedem normalen Ratgeberbuch wahrscheinlich. Ja. Ich schreibe meine eigenen Ziele auf.
Ja.
Morgens immer wieder dieselben.
Was machst du
noch? Ich mach's wieder, weil ich bin umgezogen mal.
Mhm.
Und da habe ich mein altes Buch gefunden, das war so ein kleines Notizbuch mit so goldenen Seiten. Richtig fancy, ne? 2016. Wie wird man reich? Ich bin natürlich mit einem Buch mit goldenen Seiten, das Notizbuch. Und ich habe das beim Umzug dann aufgeblättert und ich habe einfach das durchgelesen. Ich habe quasi von 15 Zielen habe ich 14 erreicht.
Ja.
Und das 15. habe ich nicht erreicht, weil ich es auf dem Weg mir eigentlich dachte, so will ich gar nicht mehr haben. So.
Ja.
Mich gar nicht mehr interessiert. Und da dachte ich so, fuck. Weil das damals, als ich es aufgeschrieben habe, war das so weit weg von etwas, was ich jemals erreichen würde, dass ich dachte, fuck, ich muss mir wieder anfangen, völlig krasse Ziele zu setzen und das aufzuschreiben. Das habe ich zu Beginn halt sehr, sehr viel gemacht.
Ja, das kenne ich.
Und dann irgendwann hört man ja auf mit sowas.
Ja, aber dann
und auf einmal hat man es erreicht. Und ich glaube, das ist so ein guter Wake-up-Moment, wenn man das nochmal sieht und denkt, fuck, das hat ja echt was gebracht. Und jetzt habe ich wieder Ziele aufgeschrieben, die sind wieder so abstrakt weit weg. Und vielleicht sitzen wir in In zehn Jahren wieder hier und sage ich, ey, ich bin umgezogen in meine...
Buch gefunden, alles erreicht.
Ich bin in meine Villa umgezogen hier, keine Ahnung, auf Mallorca. Da habe ich das gefunden, du Randolph, richtig gut. Oder hier, beim Ausmisten meiner 17 Supercars
genau,
habe ich gesehen, da war noch mein Dokument von damals.
Was würdest du denn sagen? Du hast jetzt, ihr betreut ja, ich glaube, über 7.000, 8.000 Kunden.
Nee, 9.800.
9.800, um genau zu sein, in diesem Moment wahrscheinlich. Ihr seht ja unglaublich viele Unternehmen. Was würdest du sagen, was sind so die größten Fails als Unternehmer, Arbeitgeber, was die Leute eigentlich so ständig nicht gut machen?
Als Arbeitgeber?
Ja.
Ja. So. Also für die Inhaber, die gerade starten, die ersten Mitarbeiter einzustellen, ist der größte Fehler, dass sie selbst ihr eigenes Weltbild übertragen auf ihre Angestellten. Das heißt, die denken nur, weil sie selbst nicht irgendwo als Angestellter arbeiten wollen würden und sich von irgendjemandem ein fixes Gehalt zahlen lassen wollen würden und 9-to-5 arbeiten wollen würden, glauben sie, dass das ihre Mitarbeiter auch nicht wollen. Und dann verhalten die sich mega weird und cringe und haben so wie so ein schlechtes Gewissen irgendwie und denken so, wieso macht er diesen Job? Ich würde das selber nicht machen oder so. Irgendwie. Und das ist halt völlig abstrakt, weil man hat ja dieses typische, ich will aus meinem Job raus, ich hasse meinen Arbeitgeber, ich mache mich jetzt selbstständig. Man will ja so weg davon und gleichzeitig musst du man ja aber selbst auf die andere Seite des Tisches wechseln, irgendwie. Also man soll jetzt kein schlechter Arbeitgeber sein, aber man muss ja selber ein Arbeitgeber sein und selber Regeln haben und sowas. Was halt erstmal für den Selbstständigen und Inhaber völlig kontraintuitiv ist, wenn er anfängt. Weil man ja meistens auch alleine erstmal klarkommt. Aber man muss quasi selber auch zu einem Arbeitgeber werden, irgendwie. Ja. Man kann cooler Arbeitgeber sein, Top-Arbeitgeber besser gesagt.
Ja.
Ja, wo man auch Spaß hat mit den Mitarbeitern und auch jetzt kein ekelhafter Chef ist, wie man das sonst so auch vielleicht kennt, als man selber irgendwie angestellt war. Auf jeden Fall muss man überhaupt nicht sein, aber das ist immer so ein Hauptproblem. Das heißt, sie versuchen auch ihre Mitarbeiter irgendwie so zu gamen, zu manipulieren. So, ich mache jetzt das, damit er dies tut. So, warum kann man
denken einfach so ganz viel darüber
nach. Denken, ja, genau, die sind sehr verkopft und die denken total viel nach und meinen, okay, was ich muss jetzt ein Sandwich-Kompliment machen, damit der Mitarbeiter nicht, keine Ahnung, irgendwie sich getriggert fühlt. Aber nein, ich bin ganz ehrlich, wenn man einfach ganz klar und direkt kommuniziert und sagt, hey, du machst einen geilen Job, ja, ich finde das mega super, aber dieser Aspekt deiner Arbeit, der geht einfach gar nicht klar. Versuch das mal, verbessert das jetzt einfach mal und ihm auch erklärt, wie er es verbessert und sagst, mach es demnächst so oder hier hast du eine Checkliste, damit du da nie was vergisst, aber bitte benutze die. Dann wird man viel einfacher Ergebnisse erzielen mit den Mitarbeitern und ganz transparent sein, als wenn man dann hingeht und versucht immer durch die Blume irgendwas zu kommunizieren und oh, jetzt habe ich den bestraft, weil ich habe jetzt keine Ahnung was gemacht.
Vor allem, man macht sich viele Gedanken darüber für gar nichts. Ey.
Genau, man denkt die ganze Zeit darüber nach.
Wie mach ich
oder
das
man so? Denkt sich auch, was hat sich mein Mitarbeiter dabei gedacht? Aber die Wahrheit ist, der hat sich gar nichts gedacht.
Nix.
So, der ist einfach, keine Ahnung, weil er ist einfach früher heimgegangen, weil er dachte, er hat nichts zu tun. Du hast ihm auch nicht gesagt, was er machen soll, wenn er jetzt komplett fertig ist mit allem. Hm. Und man selber denkt so, boah, warum hat er das gemacht? Was war so seine Intention? Will er mich jetzt irgendwie da? Oder dieses ganze Rumgemanipuliere und Gegame, sag ich mal. Ne? So, und ich muss jetzt hier irgendwie krass nachdenken. Wenn man das einfach ablegt, einfach transparent sagt, hey du, guck mal, das stört mich. Ja, und das kann selbst sein, ich habe selbst bei Top-Mitarbeitern, mit denen ich jahrelang gut arbeite, kommt mal irgendwann eine Verhaltensweise auf oder die kommt dann auf einmal rein, dass einer so slackt, nicht mehr pünktlich kommt oder so. Und dann sagt man dem, ey, so was ist denn los? So, du bist jahrelang, hat das alles gepasst? Wieso
kommt
das
auf einmal? Mit dem Schwellen,
oh ja, sorry, ist mir gar nicht aufgefallen. Und dann, wenn man das auch gar nicht vorwurfsvoll sagt, sondern einfach sagt, hey, bitte achte mal da drauf. Mir ist das aufgefallen. Ist nicht böse gemeint, aber mir ist das aufgefallen. Dann ist das auch okay. So. Aber Matt zum Beispiel ruft mich eben an, weil er hat heute was im Vertrieb gemacht, was für mich so ein Basic-Fehler ist. Ne? Und dann sage ich so, yo, das klingt für mich irgendwie wie so ein Anfängerfehler. Da sagt er so, ja, war es auch so. Ich so, ja, blöd jetzt, ne? Aber gut, dann machen wir halt so und so. Ja, okay, Thema erledigt.
Ja.
So, aber man darf ja wohl sich gegenseitig, insbesondere wenn man lange zusammenarbeitet, so darf man sich das doch mal auch sagen. Also ich erwarte zum Beispiel, dass der Abend zu mir kommt und mich kritisiert. Ich erwarte auch, dass jeder andere Mitarbeiter, der irgendein Thema hat, gerne zu mir kommen kann. Das wissen die auch. Und man kann ja alles klären und alles ist cool. Das Problem ist immer, wenn man so ein getriggertes Ego hat und sagt, ich muss immer Recht haben. Und wenn man das als Chef hat, ist das auch nicht gut. Sollte man nicht haben, sondern man sollte auch sich selbst hinterfragen, selbst reflektieren, habe ich in der Situation richtig gehandelt? Wenn man auch mal was falsch gemacht hat, dann ist es auch okay. Dann kann man auch zum Mitarbeiter gehen und sagen, ey, tut mir leid. Ich habe da irgendwie, keine Ahnung, übertrieben reagiert an dem Tag. Weil da ist das und das passiert, das hatte mit dir gar nichts zu tun, das war mein Fehler, hätte ich nicht machen dürfen, tut mir leid. Und dann, auch dann kann man auch, dann sagt auch ein Arbeitnehmer, ja, okay, hab ich verstanden, so, weil.
Ja.
Aber das wird dann quasi in der Wirtschaft draußen,
ja,
im Großkonzern wird das dann nie kommuniziert, weil jeder hat Angst, Schwäche zu zeigen,
ja,
weil die ja dann ausgenutzt werden könnte. Und wenn man das hat in seiner eigenen Firma, dann ist man arm dran.
Ja.
Und für mich ist immer so, wenn ich Inhaber bin, da will ich mich ja wohlfühlen mit den Leuten. Da will ich auch, wenn ich eine Schwäche habe, auch die zugeben dürfen. Mhm. Ohne dass ich Angst haben muss, dass das jetzt jemand irgendwie.
Und der Mitarbeiter sollte ja auch keine Angst haben, zu dir zu kommen.
Ja, genau. Das richtig. Ja, wenn sich ein Mitarbeiter dir anvertraut, dann gehst du auch nicht hin und erzählst ihm rum, ey, du weißt, was der mir eben erzählt hat. So, das ist mal erstmal Personalrecht, also arbeitsrechtlich nicht so,
ja,
nicht so smart, erstens. Und zweitens, aber auch einfach menschlich nicht korrekt. Das heißt, wenn man einfach menschlich selber korrekt ist, auch gesagt, ich möchte Leistung haben, ich fordere auch Leistung ein, aber selber auch Leistung bringen und auch für die Mitarbeiter da ist, dann kann man ein super geiles, harmonisches Miteinander haben. Dann scheitert es in der Regel nur dann, wenn irgendwann einer sagt, ja, keine Ahnung, das ist jetzt nichts mehr für mich oder ich will jetzt irgendwie was anderes machen. Das sind so die einzigen Gründe,
ja, ich fragen,
warum also eigentlich jemand ja, bei Baulig jetzt geht irgendwie, ist, weil er entweder was ganz anderes machen will oder merkt irgendwie, keine Ahnung, das ist es dann vielleicht doch nicht, was auch völlig legitim ist. Ne? Wir sind ja selber Arbeitnehmer gewesen und irgendwann haben wir uns selbstständig gemacht. Das kann ja jeder auch machen. Aber also, dass hier wegen der Leistung oder so jemand geht, ganz selten, weil wir halt schon echt viel darauf achten, wen stellen wir ein. Und dass es jetzt gar nicht passt, nachdem wir jemanden eingestellt haben, kommt eigentlich quasi nie vor. Weil dafür
ja, weil der mittlerweile auch schon so einen starken, genau, Prozess hat. Ne?
Das ist, und da muss man auch sagen, ne, wenn man ein Unternehmen aufbaut, ist die Fluktuation immer höher beim Wachsen, wie wenn es dann mal etabliert ist. Das ist ganz normal, weil man selber, also man kann das nicht üben. Man kann nicht sagen, ich lade mir jetzt, keine Ahnung, irgendwie stecke mir einen USB-Stick in meinen Kopf und jetzt kann ich auf einmal perfekt Arbeitnehmer Bewerbungsgespräche führen, sondern das ist ein bisschen Learning by Doing, das geht nicht anders.
Ich bekomme das immer wieder mit, dass junge Unternehmer dann mit einem kleinen Unternehmer auch probieren, den perfekten Mitarbeiter einzustellen und dann irgendwie stellen sie am Ende gar keinen ein, weil sie eigentlich gar nicht die richtigen Leute bekommen, weil sie ja noch so ein kleines Unternehmen sind und noch, genau, keiner sich für die richtig interessiert. Das heißt, du musst da ja auch einfach Fehler machen am Anfang und vielleicht nicht den besten, weil du kriegst den ja auch gar nicht. Also du würdest vielleicht Jahre warten, um ein paar Leute einzustellen.
Das ist ein bisschen wie in einem Videospiel.
Ja.
Da musst du ja eine gewisse Anzahl an Punkte knacken, damit du dann den nächsten Charakter freispielen darfst. Ja. So, und der, keine Ahnung, der CFO, der seine Finanzen in deiner Firmengruppe managt, der wird halt einfach nicht bei dir anfangen, wenn du mit zwei Mann Unternehmen bist. Weil erstens brauchst du den nicht und zweitens bist du auch gar nicht attraktiv für den.
Ja.
So, das heißt, man muss sich quasi weiterentwickeln.
Mhm.
Und auch einen gewissen Erfolg haben, damit man auch gewisse Leute überhaupt erst anzieht. Aber man soll nicht unterschätzen, man kann auch noch krassere Leute, also es gibt diese Leute, die bei kleinen Unternehmen arbeiten wollen, die eine enorme Selbstmotivation haben und auch richtig Spaß haben und noch viel committeter sind als jemand, der vielleicht Jahre später so dazukommt, logischerweise, weil die natürlich dieses Abenteuer, die sind das mitgemacht. Aber es gibt dann auch die Situation, wo du jemanden hast, der sagt, du, als wir hier zu fünf waren, da war das der größte Spaß überhaupt und richtig geil. Jetzt ist mir das irgendwie alles hier zu starr.
Hm.
Vielleicht bin ich besser im Unternehmen aufbauen als im Unternehmen.
Ja, haben wir auch schon gehabt, ja.
Ja, fortführen oder verwalten, sag ich mal.
Ja.
Diese Sätze habe ich auch schon gehört in der Vergangenheit. Und nochmal, ich glaube, ein Hauptproblem ist auch, dass Leute denken, das ist eine Ehe, die man eingeht, ne? Bis dass der Tod uns scheidet. Also ein Arbeitsverhältnis, da sollte man einfach in dem Moment, wo es eingegangen wird, wissen, das kann auch enden.
Hm.
Und wenn das 5 Jahre waren, dann war das eine
hoffentlich tolle Zeit.
Dann war das eine super Plusnummer. Wenn das 6 Monate waren, dann war das wahrscheinlich sehr unnötig und eine Zeitverschwendung, weil es einfach quasi Einarbeitung das Ganze nicht gerechtfertigt hat, dass die Person so kurz da war. Wenn jemand 15, 20, 25 Jahre bleibt, dann, das ist ja fantastisch. Also besser geht's ja gar nicht.
Hm.
Nur wir leben in so einer Zeit, so, da weiß ja nie, was ist in 10 Jahren, was ist in 5 Jahren. Dementsprechend, man sollte einfach nicht diesen Gedanken haben. Das ist vielleicht noch ein bisschen auch aus dieser älteren Generation so drin verankert. Ne? Bei denen war das ja wirklich so, ein Arbeitgeber über Jahrzehnte.
Ja.
Das ist halt heute einfach vielleicht nicht mehr so der Fall. Ne?
Was würdest du noch so als letzte Frage sagen, was ihr so als Arbeitgeber macht, um einfach weiter attraktiv zu bleiben? Also was so, vielleicht machst du ja auch gar keinen Kopf darüber und sagst so, komm, wir machen einfach weiter wie bisher, das ist schon attraktiv.
Es gibt kostenlose HR-Marketing-Strategien für mich. Es gibt Online-Marketing-Strategien und Offline-Marketing-Strategien. Online, also kostenlose Strategien sind kostenlos. Die erfordern mich Energie. Ja? Und das ist zum Beispiel, so habe ich meinen ersten Vertriebscontroller quasi gefunden, der ist nicht mehr da ist mittlerweile, auch weil wir so gewachsen sind. Und das ist auch wieder so die Story, die ich jetzt eben auch erzählt hatte, ne? so in diese Richtung. Aber ich hatte einfach hier gesessen und dachte so, boah, das hat viel mit Mathematik zu tun, wie wir Vertriebscontrolling machen. Das ist eher ungewöhnlich. Machen andere nicht so. Und dann habe ich mir gedacht, wen kenne ich, der gut in Mathematik ist? Und da ist mir sofort eingefallen, mein Kumpel, der früher neben mir saß in der Schule, der war der Beste in Mathematik. Ich habe bei dem abgeschrieben, die Hausaufgaben, und den immer gefragt, wenn ich was nicht verstanden habe, weil er wusste alles, Integralrechnungen, der konnte alles. Ne? Der ist einfach so ein Superbrain, so einen leicht autistischen Style auch so quasi. Ne? Perfekt, also ein super geiler Typ. So. Und da dachte ich so, ja, ich rufe den jetzt einfach an. Ne? Ich habe ja mein Handy rausgeholt, habe den angerufen, ist nicht drangegangen, ruft mich dann zurück. Dann sage ich so, hier, ey, was machst du eigentlich beruflich gerade? Ne? So, haben wir nicht mehr geredet seit Ewigkeiten, weil wir halt Abi gemacht hatten, dann haben sich ja die Wege getrennt. Ja, ich bin jetzt bald fertig mit dem Studium. Ich so, ey, hättest du Bock, bei uns zu arbeiten? Ich habe hier eine Stelle. Da habe ich direkt dann nicht gedacht, so, es ist ein bisschen mathematiklastig. Eigentlich eher ungewöhnlich so, weil er hat auch in diese BWL-Richtung ein bisschen was studiert, das ist nicht genau, aber schon einigermaßen passend. Dann habe ich ihm gesagt, hier, das ist das Gehalt, kannst du dir das vorstellen? Ja, klingt interessant, schick mir mal da mehr Infos. Ne? Habe ich ihm geschickt, dann haben wir noch so ein bisschen Bewerbungsprozess gemacht, um das wirklich nochmal abzuprüfen. Und dann hat er bei mir angefangen. Hat mich das jetzt Geld gekostet in irgendeiner Form? Nee, einfach nur mein Telefonbuch durch. Genau. Ja. Aber so findet man auch Leute. Oder einfach andere Unternehmern sagen, hey, ich suche jemanden. Oder in deiner Region Leuten sagen, ich suche jemanden. Du kannst nämlich auch quasi sagen, hey, wenn du mir jemanden bringst, der passt, so, dann kriegst du von mir einen Betrag X. Ja. So einfach irgendwelchen Leuten, die man auch kennt. Und sagst, das ist Finderlohnmäßig. Ne? Ja, Mitarbeiter wäre Mitarbeiter zum Beispiel. So, ja. Das ist ja gut, das ist aber jetzt nicht kostenlos, aber man kann diesen Ansatz probieren. Dann gibt es Online-Marketing, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Jobbörsen, man kann Ads schalten regional, man kann Search-Traffic verwenden, also Suchbegriffe bei Google zum Beispiel schalten. Ganz viele Möglichkeiten, um Online-Marketing-Ads zu schalten. Da braucht man einen HR-Funnel. Wenn der aufgesetzt ist, läuft der eigentlich immer. Also wir haben jeden Tag Bewerbungen. 10 Bewerbungen am Tag kriegen wir hier, bei Baulig Consulting alleine, in der Firmengruppe noch mehr. Das funktioniert. Und dann gibt es auch Offline-Marketing. Das ist dann zum Beispiel so einen Bus bekleben. Oder
hab ich auch gemacht.
Dann haben wir mal hier
Plakatwerbung, ne?
Plakatwerbung gemacht. Wir haben so diese Leinwände. Da haben wir aber einfach nur drauf geschrieben, Koblenz, du bist so geil. Einfach guten Vibe so spreaden, weil so sind wir halt. Und das hat mehr gebracht in der Wahrnehmung und auch für Mitbewerber als alles andere, weil das halt einfach nicht war, ja, hier, wir suchen Mitarbeiter, sondern hey, Koblenz, du bist so geil. Dann sagen die, ach geil, das ist eine coole Firma irgendwie. Und dann kriegt man dann Bewerbungen. Und wenn man ein Zusammenspiel aus all diesen Dingern macht, dann findet man eigentlich immer Mitarbeiter, auch immer. Schnell.
Oder ist doch so voll der Mythos, Fachkräftemangel, dass irgendwelche Leute erzählen, dass sie niemanden finden. Wenn ich mir die Karriereseite alleine schon von denen
ankomme. Die machen gar nichts dafür.
Genau.
Sie haben weder eine Karriereseite, noch haben sie Ads am Laufen, noch haben sie in den Jobbörsen sind sie platziert. Es geht schon mit ein paar hundert Euro im Monat, dass das alles da ist. Oder sie haben auch keine Branding, wobei diese Branding-Maßnahmen, die kommen so am Schluss. Die sind eigentlich nice to have. Man kriegt auch sonst vorher Bewerber. Ja. Was ein Problem ist, natürlich geeignete Leute zu finden, die gut sind. Leider Gottes, muss ich sagen. Wir suchen leistungsorientierte Menschen. Diesen Schlagmensch, der leistungsorientiert ist, da habe ich so ein bisschen den Eindruck, der nimmt ab. Mit jünger werdender Generation werden die Ansprüche höher und die Leistungsbereitschaft niedriger. Aber auch hier findet man Leute, die passend sind. Man muss halt ein bisschen länger suchen.
Was würdest du sagen, wie ist so das Verhältnis von einer Person, die ihr einstellt? Wie viele Bewerbungen habt ihr da so durchlaufen?
Das ist Betriebsgeheimnis. Aber ich sag mal, wir filtern schon gut raus. Ja. Also ich höre auch ganz oft von Leuten, dass sie sagen, oh, ich krieg zwar Bewerbungen, aber die sind alle schlecht. Ich mache irgendwas falsch. Nee, machst du nicht. So, du kriegst ja Bewerbungen, aber du kannst ja nicht entscheiden, wer sich bei dir bewirbt.
Nee.
Du kannst ja nicht verhindern und sagen, hey, bitte bewirb dich nicht, wenn du das und das und das bist.
Nee.
Das sollte ich vermeiden zu tun. So, man muss halt einfach das, was kommt, sich anschauen und dann ist dann immer wieder mal so ein guter Rohdiamant-Mitarbeiter dabei.
Ja. Ja. Geil. Hey, vielen Dank für die Einblicke bei euch. Also, ja, du hast mal einen Satz gesagt, ein Top-Unternehmen ist auch ein Top-Arbeitgeber einfach, weil es viele Dinge einfach richtig macht, systematisiert, digitalisiert, kann dementsprechend auch richtig gute Löhne zahlen.
Genau, ja, auch hohe Gehälter und so.
Hohe Gehälter.
Also dieses Thema Top-Unternehmen muss ein Top-Arbeitgeber sein, weil die Leute, die mit deinem Unternehmen ja in Kontakt kommen, die haben ja mit deinen Mitarbeitern zu tun. Wenn deine Mitarbeiter ihr Leben hassen und ihren Job hassen und keinen Spaß haben in irgendeiner Form und, keine Ahnung, negativ drauf sind, dann ist das ja genau das, was dein Kunde abbekommt. Insbesondere im Dienstleistungsbusiness, das heißt wir. Dementsprechend muss es einfach laufen und da muss man halt sich Gedanken machen, wie wird man Top-Arbeitgeber.
Ja, auf jeden Fall. Richtig, richtig geil. Hast du noch was Letztes, was du den Top-Arbeitgebern da draußen oder den Werdenden oder die es sind oder bleiben wollen, mitgeben möchtest?
Ich habe nichts, aber ich würde gerne meine Oma grüßen.
Sehr geil. Ja, dann.
Wer Lust hat, mit uns zu sprechen, meldet euch gerne. www.andreasbaulig.de.
Genau.
Ja. Wir können auch im Online-Marketing helfen, insbesondere in der Skalierung, diese Digitalisierungsthemen.
Digitalisierung, KI, Mitarbeiter, alles von vorne bis hinten. Also wirklich Full Stack. Also wir sind auch Kunde bei euch schon seit vielen Jahren und ihr habt uns da sehr geholfen, viele Dinge nach vorne zu bringen. Dafür sind wir sehr dankbar. Also vielen Dank, Markus, dass wir heute das Interview hier führen konnten bei euch und vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, kommentiert unten, stellt Fragen. Markus ist auch sehr aktiv bei Instagram, hat auch seinen eigenen Podcast. Also
ja, genau, neuerdings.
Neuerdings.
Gerne rein. Kommen sehr gute Sachen noch.
Ja, sehr spannend auch die Interviewgäste, die ihr habt. Da. Ja. Macht's gut, ihr Lieben. Vielen Dank. Danke, Markus.
Danke, danke.
Das war der Top-Arbeitgeber-Podcast Personal und Führung im Fokus. Wenn du Personal strategisch und führungssystematisch aufstellen willst, dann bleib dran. Der Top-Arbeitgeber-Standard ist das neue Normal und du bestimmst, ob dein Unternehmen dazugehört.